Ja, mein Name ist Max Pfeiffer, ich bin vom Stadtarchiv. Der Dr. Sudmann, der ursprünglich das vortragen sollte, der Leiter, ist leider erkrankt. Und er hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Und ich erzähle Ihnen jetzt eine kurze Sache hier zu dem Friedhof, etwa 15 Minuten. Wenn ich für die weißrussischen Gäste etwas zu schnell spreche, wegen der Übersetzung, dann dürfen Sie es ruhig mitteilen, dann versuche ich langsamer zu reden. Okay, ja. Also dieser Friedhof, den Sie hier sehen, der ist 1967 angelegt und eingeweiht worden. Das ist nicht der eigentliche Friedhof des Kriegsgefangenenlagers. Das Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkriegs befand sich etwa 2,5 bis 3 Kilometer Luftlinie in diese Richtung, in der sogenannten Siedner Mark, wo heute die Silberseen sind. Das Gelände war ursprünglich ein Gelände des Herzogs von Treu, der hier in Böhmen ja, ansässig ist. Und das Gelände wurde Ende 1914 wurde beschlossen, dass ein Gefangenenlager angelegt werden sollte. Der Bürgermeister hat sich dafür eingesetzt, dass das nur eigentlich ein Durchgangslager sein sollte, zur Quarantäne der Kriegsgefangenen. Das hat aber die Heeres- und Lagerverwaltung in Münster-Hiltrup ihm nicht durchgehen lassen und hat dann ein festes Kriegsgefangenenlager dort eingerichtet. Dieses Kriegsgefangenenlager ist also an Weihnachten 1914 vom Magistrat der Stadt Dülmen genehmigt worden. Und am 21. Januar 1915 sind dann die ersten französischen Kriegsgefangenen, 150 an der Anzahl, dort eingetroffen. Und am 25. Februar 200 weitere Franzosen, sowie nach der Seeschlacht am Skagerrak dann noch etwa 100 britische Seeleute, die dann als Bautrupp für die dann entstehenden 130 Baracken dort eingeteilt waren. Mitte 1915 kam dann ein Gleisanschluss zu dem Lager, der vom Bahnhof Sieden herkam. Und dort wurde dann das Lager beliefert. Auf dem Lagergelände selbst gab es noch eine Feldbahn zum Transport von Gütern innerhalb des Lagers und auch zum Abtransport der Küchenabfälle. Die wurden dann zu 3 Schweinemastanlagen der herzoglichen Verwaltung abgefahren. Die Lebensmittelversorgung erfolgte größtenteils eigentlich durch Selbstversorgung. Und zwar gab es ein Feld oder eine Ländereien, die gehörten auch dem Herzog nördlich des Lagers. Das ist noch nicht weggebaggert worden. Da haben die Gefangenen selber Getreide angebaut. Zur Infrastruktur des Lagers kann man sagen, dass eine Pumpenstation dort vorhanden war für Trinkwasser. Es gab eine elektrische Zentrale für Licht und es gab ein dichtes Wegenetz. Das Lager umfasste in etwa 130 Baracken, darunter Wirtschaftsbaracken, Küchenbaracken, Waschbaracken. Es gab auch eine Postbaracke, in der einmal wöchentlich Briefe verschickt und Päckchen erhalten werden konnten. Die einzige Auflage für den Postverkehr war nur, dass in den Briefen keine Angaben über den Aufenthaltsort und die Tätigkeit der Gefangenen gemacht werden durfte. Ferner gab es ein Arbeitskommando, das war eigentlich das einzige Arbeitskommando außerhalb des Lagers, das sogenannte Arbeitskommando Gymnasium. Da wurden die Kriegsgefangenen in der Stadt Dülmen in der Turnhalle des Gymnasiums untergebracht und waren dort von Montag bis Freitag täglich 10 Stunden im Einsatz, um in der Stadt Kanalisationsarbeiten durchzuführen, also eine Kanalisation für die Stadt Dülmen zu bauen. Das wurde dann aber 1916 verboten, weil es keine kriegswichtige Arbeit war. Ferner gab es eine Schreinerei, eine Holzschuhwerkstatt und eine Desinfektionsanstalt, das sogenannte Lausoleum. Die Gefangenen haben das scherzhaft so genannt. Da wurden also Gefangene, die von Läusen befallen waren oder unter Seuchen litten, wurden dort für 3 Tage isoliert und dann desinfiziert. Es gab eine Verkaufsbaracke mit eigenem Lagergeld, ein Lazarett. Die dortige medizinische Versorgung der Gefangenen erfolgte durch kriegsgefangene Ärzte oder durch deutsche Truppenärzte. Es gab eine Arrestanstalt für Gefangene, die versucht hatten zu fliehen. Dann gab es in dem Lager 3 Gruppen. Das war in etwa nach Nationalitäten und Konfessionen geordnet. Die erste Gruppe war die Gruppe der Französer und Belgier. Der Franzosen und Belgier, die hatten auch eine eigene Kirchenbaracke mit französischen Geistlichen, eine katholische Kirche. Dann gab es einen englischen Block, das war die Gruppe 2. Die hatten eine anglikanische Kirche dort. Und es gab einen russischen Block mit russisch-orthodoxer Kirche. Dann gab es noch das sogenannte deutsche Lager, da waren 450 Landsturmeinheiten als Wachbataillon einquartiert. Es gab auch Kontakt mit Dülmener Geistlichen, aber ansonsten eigentlich recht wenig Kontakt mit Zivilpersonen, da ein Zutritt der Zivilbevölkerung zu dem Lager nicht erwünscht war. Auf dem Gelände wurde eine Theaterbaracke mit 600 Sitzplätzen eingerichtet, also schon immens groß. Die hatten ein eigenes Lagerorchester und eine eigene Theatergruppe, sodass die Gefangenen auch selbst sich betätigen konnten und ihre Freizeit gestalten konnten. Toiletten gab es nach Vorschrift der Haager Landkriegskonvention, eine für 40 Personen, aber allerdings außerhalb der Wohnbereiche. Und es gab auch einen Sport- und Exerzierplatz sowie ein Schwimmbecken. Das Lager verfügte über eine eigene Kläranlage mit Rieselfeld und elektronische Lichtmasten, die etwa 6 Meter hoch waren und das gesamte Lager beleuchteten. Das Lager war von der Infrastruktur her wie eine kleine Stadt aufgebaut, allerdings natürlich mit Stacheldraht umzäunt und mit Wachen mit Hunden, die versuchten, jegliche Flugversuche zu unterbinden. Von diesen Baracken, die ich vorhin erwähnt habe, ist leider nur noch eine erhalten, da aufgrund des Quarzsandabbaus der Quarzwerke der gesamte Bereich, also das Lager befand sich an der L551, wenn man von Haus Dülmen Richtung Haltern fährt. Auf der westlichen Seite war das Lager und auf der östlichen Seite der Friedhof. Auf der westlichen Seite ist der Silbersee 2 entstanden und da wurde ein Großteil des Lagers vernichtet und abgebaggert. Eine Baracke steht allerdings noch, das ist die ehemalige Wohnbaracke des Lagerkommandanten Freiherr von Selt. Die liegt ziemlich dicht an der L551. Und zwar, wenn man von Haus Dülmen Richtung Haltern fährt, ist eine Überführung, wo eine Rohrleitung drüber führt, eine Brücke. Und kurz vor dieser Brücke ist rechts eine kleine Einfahrt und da kann man diese Holzbaracke so ein wenig durch die Bäume sehen. Die wurde aufgrund der Tatsache, dass sie recht dicht an der Straße lag und auch außerhalb des Lagers nicht abgerissen. Und wird heute noch bewohnt. Ja, dann zu der Anzahl der Leute, die in dem Lager waren. Es waren insgesamt, über die gesamte Dauer von 1915 bis 1919, in dem Lager 5.296 Franzosen, 1.135 Russen, 2.595 Briten, 505 belgische Gefangene, 9 Serben, 10 Rumänen, 237 Italiener, 178 Portugiesen, 6 Zivilgefangene und 2 Offiziere, die nicht zur Arbeit herangezogen worden sind, denn die Offiziere durften nach der Haager Landkriegskonvention nicht zur Arbeit verpflichtet werden. Das waren ein Brite und ein Franzose. Und insgesamt 450 deutsche Bewacher. Insgesamt sind eigentlich die meisten Toten in dem Lager zu beklagen gewesen im sogenannten Steckrübenwinter. Das war in den Jahren 1916-17. Insgesamt sind während der Lagerzeit 753 Lagerinsassen gestorben. Die größte Gruppe davon waren die Russen, 541 an der Zahl, die dann auf dem Friedhof östlich der L551 beigesetzt worden sind. Der Friedhof ist am 8. April 1915 eingeweiht worden durch einen französischen Geistlichen. Der Lagerkommandant Generalmajor Freiherr von Selt hat eine Rede gehalten und einen Kranz niedergelegt. Und der englische und der französische Offizier haben dann Dankesworte gesprochen. Dieser Friedhof sah ursprünglich so aus, dass er rechteckig angelegt war, leicht erhöht und auf dem Hügel, ziemlich von der Straße her gesehen, am Ende des Friedhofes, war das ursprüngliche Denkmal, also eine Art Tempel. Es sah aus wie eine Art Tempeleingang mit 4 dorischen Säulen davor. Und die Inschrift war, auch sie starben für ihr Vaterland. Dieses Denkmal ist leider nach der Umlegung des Friedhofs nicht mit hier hingekommen, da es zu schwer war, um es zu bewegen und ist dann gesprengt worden.
Das ist, hätte man das verschneiden können.
Hätte man machen können, ist nicht gemacht worden. Also die Gründe, warum das so war, sind mir nicht ganz klar, konnte ich nicht ganz rekonstruieren. Ja. Dann ist also dieser Friedhof in den 60er Jahren, da der Silbersee 3 entstand, also musste der weichen und wurde abgebaggert. Die Leichen wurden dann Ende September bis Oktober 1967 exhumiert und hierhin umgebettet. Am Volkstrauertag, 29. November 1967, ist dann dieser Friedhof im russisch-orthodoxen Ritus durch einen russischen Priester eingeweiht worden und ist dieses Denkmal hier entstanden. Die Tatsache, dass hier fast überwiegend Russen begraben liegen, liegt daran, dass sämtliche französische Lagerinsassen, die gestorben waren, nach dem Krieg direkt in ihre Heimat wieder zurück überführt worden sind. Sämtliche britischen Kriegsgefangenen, die hier gestorben waren, sind, sofern sie nicht in Großbritannien beigesetzt worden sind, auf Kriegsfriedhöfen in Hamburg und Köln beigesetzt worden. Und somit blieben eigentlich nur die russischen Kriegsgefangenen über. Dann gibt es noch 2 Belgier, die nicht in ihre Heimat überführt worden sind, die liegen auch hier. Und ein Serbe, soweit ich weiß, und noch einige Rumänen, die hier liegen. Jetzt ist es so, dass auf den Grabsteinen meistens die Nationalität bei den Kriegsgefangenen, die dort liegen, bei den Toten dabei steht. Wo das nicht der Fall ist, sind das Russen. Denn man hat, warum auch immer, hat man das nicht gemacht, weil eben eigentlich dieser Friedhof im Volksmund als sogenannter Russenfriedhof bekannt war. Wusste man, dass hier viele Russen liegen und wo es kein Russe war, hat man dann die Nationalität dabei geschrieben. Hinzu kam, dass auf diesem Friedhof während des Zweiten Weltkrieges noch Kriegsgefangene, also Zwangsarbeiter anderer Nationalitäten, Polen, ungefähr 5 bis 10, liegen auch hier dazwischen. Die hat man damals bei der Umbettung mit hier reingelegt, hatten auf dem alten Friedhof allerdings einen eigenen Bereich. Also jetzt ist es so, dass, auch recht weit vorne auf dem Grabstein liegen die meist nicht russischen Nationalitätsangehörigen und weiter hinten liegen dann die russischen Begraben. Ja, dieses Lager an sich ist 1999, also alles, was noch nicht abgebaggert war, hat man Ausgrabungen durchgeführt und konnte dort Teile der alten Baracken, also Grundrisse und die Lagerstraße und ein Teil der Infrastruktur der Feldbahn wurde freigelegt, wurde dokumentiert und Fundstücke sind unter anderem auch ins Stadtarchiv gelangt. Es wurden viele Fotos angefertigt, die sich in der Fotosammlung des Stadtarchivs auch befinden. Und wenn Sie da also Nachforschung anstellen möchten, dürfen Sie gerne bei uns vorbeischauen. Und ansonsten ist leider vieles, also dieses Lager durch den Quarzsandabbau leider vernichtet worden, was wir vom Stadtarchiv leider auch in irgendeiner Form bereuen, denn damit ist natürlich auch ein Stück Kulturgeschichte verloren gegangen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass ja dieser Platz hier eigentlich nicht der ursprüngliche Friedhof oder der ursprüngliche Lagerplatz ist, sondern eigentlich ja ein Grundstück gewählt worden ist, was man damals aus Gründen, da hier nebenan der Friedhof der Gemeinde Haustülm ist, bot sich diese Wiese hier an, die quasi als Ehrenfriedhof Soldatenfriedhof Gräberfeld gesondert daran anzugrenzen. Ja. Was noch zu erwähnenswert ist, dass dieser Friedhof ja ursprünglich auf Halterner Gebiet lag. Also vor der Gemeindereform 1975 gab es das Kirchspiel Haltern, das Kirchspiel Dülmen waren eigene Gemeinden und das Kirchspiel Haltern also hatte diesen Friedhof eigentlich immer unterhalten und erst nach der Umbettung ist dann die Gemeinde Haltern komplett aus der Verantwortung rausgeschieden und ist dann in die Verantwortung der Gemeinde Kirchspiel Dülmen übertragen worden und dieser Friedhof ist in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Krebsfürsorge angelegt worden und wird auch von diesem Bezugsschuss die Stadt Dülmen allerdings pflegt und unterhält den Friedhof. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen nochmal, um das noch ein bisschen erfahrbar zu machen. Was mir aufgefallen ist, ist auch hier nochmal die Inschrift, ihr Leben, ihr Tod für ihr Vaterland. Das sehen wir ja als Pazifisten, als Friedensbewegung vielleicht etwas anders. Ich denke, diese Menschen sind nicht für ihr Vaterland gestorben, sondern sie sind für Interessen von Mächtigen gestorben, die sie in den Krieg gehetzt haben, gerade auch in dem Ersten Weltkrieg. Und es ist eigentlich ja nochmal ein Anlass, einfach sich darauf zu besinnen und unsere Forderung, nie wieder Krieg, auch noch einmal zu betonen hier an dieser Stelle. Und wenn wir eben auf zwei Weltkriege zurückschauen, wir werden ja gleich am Marktplatz auch nochmal auf hier die Opfer des Zweiten Weltkrieges zu sprechen kommen, denke ich mal, muss das uns heute eben Mahnung sein, dass wir uns gegen Rüstung und Krieg engagieren und dafür sind wir ja auch unterwegs. Und zum Gedenken an die, die hier eben ihr Leben verloren haben, fern auch ihrer Heimat, wie wir gehört haben, eben in Gefangenschaft gestorben sind oder ums Leben gekommen sind durch diesen Krieg, dafür legen wir jetzt hier dieses Blumenbündel.